Spurencheck, alles aus,
Ihr
wir
seid
starten.
wirklich, also ihr seid einfach auch, also man könnte euch auch buchen, so als
Wir, also ich
das
sage ja,
kann
wir
man
haben ein
übrigens.
bisschen, wir
Ja,
haben ein bisschen.
ja.
Okay, wir haben einen hohen Unterhaltungswert. So,
Ja, so.
wir starten.
Ready when you are.
Bereit geboren.
Herzlich willkommen zum Podcast zwischen Kopf und Kreide. Heute sind Annika und Benjamin von Lernen ohne Schmerz zu Gast. Und es ist ein sehr, sehr lebendiges Gespräch, denn wenn man den beiden zuhört, merkt man ziemlich schnell, hier sitzen zwei Menschen, die nicht nur viel über Neurodivergenz wissen, sondern sich jeden Tag ganz praktisch damit beschäftigen. Ja, zunächst sprechen wir nochmal darüber, was Neurodivergenz eigentlich bedeutet. Und dann tauchen wir wirklich ganz intensiv in die Praxis ein. Woran erkennen wir vielleicht neurodivergente SchülerInnen? Was hilft wirklich? Welche kleinen Veränderungen können einen großen Unterschied machen? Und ja, wie können zum Beispiel auch Arbeitsblätter aussehen? Und wir sprechen natürlich auch über Klassenarbeiten und ja, darüber, was Kinder und Jugendliche brauchen, um ihre Stärken überhaupt zeigen zu können. Dabei wird viel gelacht, es wird auch ein bisschen diskutiert, weitergedacht. Die beiden ergänzen sich echt großartig, werfen sich die Gedanken zu und machen deutlich, wenn wir Schule für neurodivergente Kinder besser machen, profitieren am Ende alle davon. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf euer Feedback. Ganz viel Spaß. Hört rein und schaut auch nochmal in die Shownotes. Da sind noch ein paar schöne Sachen für euch. Viel Spaß. Ja, ich freue mich total, dass ihr euch die Zeit genommen habt und würde euch jetzt erstmal bitten, euch einzuordnen zwischen Kopf und Kreide.
Ja, soll ich anfangen?
Gerne.
Gut. Ja, als Neurobiologe würde ich ganz klar sagen, da muss ich nicht lange überlegen, würde ich ganz klar sagen Kopf, weil das ist ja so der Sitz des Gehirns und das ist so mein Ding, mein Metier und deswegen würde ich ganz klar Kopf sagen.
Ich komme ja ursprünglich aus dem Beruf Lehrkraft und ich finde, Kreide ist da immer noch so ein Symbolbild, was wir dafür haben. Einfach weil es ja immer schon so war. Und wenn wir jetzt so zusammen darauf schauen, dann würde ich sagen, gemeinsam sind wir ja wirklich so dazwischen, ne? Zwischen Kopf und Kreide und bilden da so das ganze
Ja,
Spektrum ab.
ich würde gar nicht sagen, wir sind dazwischen, sondern ich würde sagen, wir sind beides sozusagen. Also beide Seiten können wir quasi abarbeiten.
Alles
Ja,
klar.
genau.
Jetzt sitzt ihr da beide so toll vor eurem Bild Lernen ohne Schmerz. Wie seid ihr, habt ihr euch gefunden?
Wie wir uns gefunden haben, ist eine andere Ja,
Frage, als wie wir das Projekt gefunden haben.
genau. Also
Also wie viel
gefunden.
Zeit hast du?
Viel. Also wir kennen uns ja schon wirklich sehr, sehr lange. Also seit wir so 15 sind, also so circa 8 Jahre. Nein,
Nein,
also irgendwie
25.
25 oder so. Na, also wir kennen uns so aus, wir waren nicht auf der gleichen Schule, wir kennen uns quasi aus Schulzeiten. Genau, und ja, haben auch immer irgendwie miteinander zu tun gehabt, so, aber nie beruflich eigentlich.
Nee,
Nee.
das kam erst später. Und dann hatten wir auch erst eine ganz andere Idee, wollten etwas kreieren, womit wir Lernen schmerzfreier gestalten können. Und haben dann aber wieder, immer wieder gemerkt, so der Painpoint, der immer wieder auftauchte, das war Neurodivergenz. Ja. Und dann habe ich ja, in der Vergangenheit dann auch die Diagnose ADHS bekommen. Das war so ein Zufallsbefund. Und da haben wir dann gemerkt, okay, das Thema wollen wir in den Fokus stellen und dem Ganzen so die Aufmerksamkeit geben, die das dann auch wirklich braucht. Und dann die ganze Arbeit, die wir mit Kooperationspartnerschaften hatten, die wir mit all den Menschen, mit denen wir so zusammenarbeiten durften, erleben durften, das war immer wieder, dass das Thema Neurodivergenz, Neurodivergenz, Neurodivergenz aufkam. Und so kam es dann, dass das so unser Fokusthema wurde und das Thema Lernen eher so zum Randthema wurde. Aber so haben wir uns gefunden. Das heißt, wir haben uns überlegt, wir wollten eigentlich lernschmerzfrei gestalten, sind dann bei Neurodivergenz gelandet und geblieben und haben da so fantastische Menschen kennengelernt, mit denen wir zusammenarbeiten durften und dürfen, dass das einfach eine wirklich wunderbare, ja, Zusammenarbeit
Genau.
ist, die dann da entstanden ist.
Und so ist ja am Ende auch unsere Ausbildung zum Neurodivergenz-Coach entstanden, dass wir gesagt haben,
Genau.
okay, Neurodivergenz ist ja schön, wenn wir das jetzt als Thema irgendwie angehen wollen, was machen wir denn da eigentlich? Und genau, und dann haben wir uns überlegt, eigentlich müsste man, weil da gibt es wenig Gutes am, also wenig überhaupt
Markt.
so am Markt und noch viel weniger Gutes, dass wir, und es gibt einen großen Bedarf letzten Endes, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwas im Bereich Neurodivergenz-Coaching machen.
Genau, und dann haben wir gemerkt, okay, wir alleine können das ganze Wissen ja gar nicht aufbringen. Und das ist auch so ein Ding, was uns, glaube ich, von anderen unterscheidet, dass wir total auf Kooperation setzen und immer geschaut haben, wer kann mit uns zu welchem Thema zusammenarbeiten und haben dann gemerkt, okay, Derjenige hat vielleicht total viel Wissen im Bereich ADHS, derjenige hat Wissen im Bereich Legasthenie, derjenige hat Wissen im Bereich Autismus etc., Hochbegabung, sodass wir das Ganze größer denken konnten, als wir es alleine je gekonnt hätten. Genau. Und so entstand das.
Und jetzt habt ihr jetzt schon mehrmals Neurodivergenz gesagt. Ich denke, viele kennen diesen Begriff, aber könntet ihr vielleicht noch mal kurz sagen, was darunter fällt und worum es geht?
Magst du deine Neurobiologie einmal in Kürze?
Genau, also ich versuche es in Kürze. Ich versuche es
Ja.
wirklich in Kürze. Also im Grunde genommen muss man ja sagen, also jeder hat ja irgendwie Gehirn idealerweise und das ist ja auch gut so. Aber die sind natürlich nicht alle gleich. Genauso wie jeder irgendwie oder sag ich mal, fast jeder irgendwie, sag ich mal, Oberarmmuskel oder irgendwie sowas hat. Die sind aber auch nicht alle gleich. Also die
Nein.
unterscheiden sich genau hinsichtlich ihres Trainingszustand ist aber auch einfach in der physiologischen Ausgestaltung. Also es gibt unterschiedliche Muskelfasertypen und so weiter. Und die einen haben mehr davon, die anderen haben weniger. Deswegen können die einen gut Langstrecke laufen, die anderen können halt gut sprinten. Und was jetzt uns bei Muskeln relativ klar ist, ist häufig beim Gehirn nicht so klar. Da haben wir immer das Gefühl, irgendwie alle müssen irgendwie so gleich funktionieren. Und das ist ja aber nicht so, sondern es gibt eine gewisse Bandbreite, die quasi, ja, ich sag mal, vom Normalfall abweichen kann, in bestimmten Eigenschaften. Und wenn die halt sehr stark abweichen in bestimmten Bereichen, dann sind die Leute halt quasi neuro unterschiedlich, also neurodivergent quasi. Genau. Und ja, das ist im Wesentlichen das, was wir als Neurodivergenz bezeichnen, halt bestimmte Abweichungen des Gehirns, der Gehirnfunktionalität von einer definierten Norm. Kann man das so sagen?
Das
Ja.
kann man so sagen, aber vielleicht erklärst du noch dazu, was ist denn diese Norm und wie entsteht die? Weil wer ist denn dann die Norm und wer
Ja,
ist
die Normen sind halt
sämtlich?
die Leute. Also wenn ich mir jetzt, sag ich mal, ein bestimmtes, ja, also alle Leute, die es so gibt, alle Gehirne, die es gibt, so, wenn ich mir alle Gehirne angucke und mir eine bestimmte Eigenschaft raussuche, also ich sage, ich gucke mir zum Beispiel die Aufmerksamkeitsspanne an, also wie lange kann sich jemand auf eine bestimmte Aufgabe konzentrieren, dann kann ich das ja messen im Prinzip, rein wissenschaftlich, und kann halt feststellen, dass manche extrem lange sich konzentrieren können, manche extrem kurz und die allermeisten irgendwie so in der Mitte liegen. Und dann kann ich halt, was ich rein statistisch sagen, wie viel sind halt die Normen? Das sind je nach Definition zum Beispiel irgendwie so die 67%, die in der Mitte sozusagen liegen und die da außerhalb liegen, außerhalb dieser, sag ich mal, Normalverteilung, die sind halt nicht normal im statistischen Sinne, also liegen halt außerhalb. Das heißt, die weichen im Prinzip von dem Standard sozusagen ab, der definiert ist. Das ist natürlich erstmal nur definiert und man kann natürlich auch durchaus sagen, dass es vielleicht in der Entwicklung des Menschen Vorteile hatte, eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne zu haben oder manchmal auch eine längere oder so. Also die verschiedenen Dinge ist nicht per se schlecht, aber es ist erstmal per se anders. Genau, und das ist halt das, was wir entdecken. Und jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, dass das vielleicht auch gut sein kann, irgendwie ein neurodivergentes Gehirn zu haben. Aber es ist herausfordernd, wenn wir uns in einer, sag ich mal, nicht neurodivergenz-sensiblen Welt bewegen. Das ist halt der Punkt.
Genau, die Ausprägung, die wir eben noch nach denen wir eben noch gefragt wurden, da gibt es dann zum Beispiel allen bekanntes ADHS,
Genau.
Autismus, Hochbegabung, Dyslexie. Tourette fällt mit drunter, Trisomie 21 wird auch oft genannt. Es gibt auch Studien, die sagen, dass Stottern dazugehören würde, aber das ist noch nicht, ich glaube, final beschlossen, wenn man das so sagen darf. Das heißt, bei Neurodivergenz haben wir viele verschiedene Abweichungen, die damit runterfallen.
Und wenn ich jetzt als Lehrkraft ein Kind, ein neurodivergentes Kind in der, im Klassenraum sitzen habe, wie erkenne ich, dass vielleicht dieses Kind neurodivergent ist und ja, was dieses Kind vielleicht auch braucht?
Oh, wie viel Zeit haben wir?
Ja.
Also,
Okay.
erstmal allen voran, Lehrkräfte sind ja gar nicht dafür da, Diagnosen durchzuführen. Das heißt,
Richtig.
das ist ja immer so ein Punkt, dass wir als Lehrkräfte häufig denken, ah, ich muss das alles wissen. Das habe ich früher auch immer gedacht. Das heißt, ich muss doch wissen, was hat der, damit ich helfen kann. Aber am Ende des Tages denke ich immer, dass die Haltung entscheidet und dass man da vor allen Dingen neugierig hinschauen darf. Was braucht dieses einzelne Kind? Was steckt vielleicht auch hinter dem Verhalten? Wie kann ich mit den Kindern ins Gespräch kommen? Welches Bedürfnis auch dahinter steckt? Und ja, im Grunde genommen geht man davon eher aus, wie kann ich den Menschen in seinem ganzen Sein so akzeptieren, wie er ist, ohne dass ich weiß, welche Diagnose ist da? Denn am Ende des Tages, meine Diagnose habe ich dann ja mit Ende 30 bekommen. In der Schulzeit hat das keiner gewusst, da hat auch keiner darauf Rücksicht genommen. Aber es gab diese Lehrkräfte, die vielleicht sensibler waren für den Umgang mit, ich nenne es mal Andersartigkeit, denn die hatte ich.
Ohne vielleicht auch einen Namen dafür zu haben.
Ohne Namen,
ohne
genau.
das als Diagnose benennen und bewerten zu können. Jetzt hast du gefragt, wie sieht man das? Ja, das ist natürlich die Krux ein bisschen. Also grundsätzlich kann man vielleicht sagen, am Verhalten. Das ist jetzt die einfache Antwort.
Aber dann siehst du immer noch nicht, ist das Kind neurodivergent?
Genau.
Ist es vielleicht auch traumatisiert oder hat es vielleicht auch noch eine andere Ausprägung, die jetzt klassifiziert werden könnte?
Genau. Und jetzt haben wir noch gar nicht über Masking gesprochen, dass
Auf
man es
gar keinen
halt eben nicht sieht. Und das ist
Fall.
halt auch ein Problem. Ja.
Das ist so ziemlich das größte Thema, was Lehrkräfte nicht sehen und auch nicht sehen können. Deswegen ist ja kein Vorwurf, sondern Masking ist ja so mit einer der größten Belastungsfaktoren bei Neurodivergenz. Denn Kinder mit Neurodivergenz maskieren ganz, ganz stark. Das heißt, sie versuchen so zu sein wie ihre neurotypischen Kollegen und Kolleginnen. Und das ist extrem anstrengend. Ja, das heißt, sie versuchen den ganzen Tag zum Beispiel auf Mimik und Gestik zu achten. Das müssen die lernen, wie wir andere Vokabeln lernen. Oder sie üben vorm Spiegel oder sie wiederholen Sätze, die sie gemerkt haben, die sind in der Serie gut angekommen. Das heißt nicht, dass das bei uns gut ankommt, sondern das heißt nur, dass es in der Serie gut ankam. Und damit kann man auch ganz gut auf die Nase fallen,
Das kommt
sage ich.
auf die Serie an. Also wenn man jetzt
Natürlich.
Peaky Blinders geguckt hat, dann sind die Sätze, die man gelernt hat, vielleicht nicht unbedingt gut. Also ich weiß nicht. Also je
Ja.
nachdem kommt auf das Milieu an, dem ich mich bewege. Nein.
Genau.
Genau. Aber wie gesagt, genau.
Und
Also
das ist halt ein ganz großer Punkt. Und das andere ist, dass hinter diesem Masking auch noch ein weiterer Punkt ist, der total wichtig ist. Denn Kinder mit Neurodivergenz haben ein ganz starkes Autonomiebedürfnis, werden aber immer wieder eingeschränkt. Das heißt, ne, so dieses, setz dich ruhig hin. Konzentriere dich doch mal. Ach ja, sag mir doch
genau,
bitte, wie es
ja.
geht. Ne? Und
Das berühmte Beispiel von den 20.000 korrigierenden Bemerkungen mehr, die neurodivergente Kinder
bis zum
quasi
achten
bis zum
Geburtstag.
8. Geburtstag erlebt haben, im Vergleich zu den neurotypischen. Und das ist ja eine immense Anzahl. Also 20.000 korrigierende
Mehr.
Bemerkungen mehr als alle anderen bekommen hast, dann zeigt das ja schon, oder das sagt mir als Kind, okay, irgendwie muss ich was ändern und ich versuche zu lernen, wie die anderen sich verhalten, damit ich eben nicht ständig korrigiert werde, weil ich einfach nicht so bin oder das nicht aus mir heraus quasi kann.
Also, um nochmal zu der Frage zurückzukommen, ich glaube, das Entscheidende ist als Lehrkraft, wenn ich das Gefühl habe, da ist ein Kind, ich nenne es jetzt mal herausfordernder für mich als Lehrkraft, denn das ist ja mal der Punkt, wo so eine Art Schmerz bei mir als Lehrkraft entsteht. Ne? Das heißt, ich denke, das macht was mit mir, muss ich schauen, wie kann ich hinschauen und vielleicht nehme ich das Kind einfach mit ins Boot. Was brauchst du denn gerade? Ja.
Was natürlich nicht die abdeckt, die jetzt sehr stark maskieren und dann ein
Nein.
bisschen untergehen. Die kriege ich ja quasi gar nicht so richtig mit.
Genau. Aber das ist ja auch der Punkt, dass die Lehrkraft hier einfach vor allen Dingen so offen sein kann, dass vielleicht auch diese Kinder zu ihr kommen. Wenn ich die Haltung habe, also ich erlebe es oft, dass Kinder dann auch kommen und sagen, können wir in der Pause mal sprechen? Haben Sie mal einen Moment für mich? Ne, so, und das dann da eben. Und dann irgendwann, wenn man die Sachen kennt, wenn man die Diagnosekriterien kennt, dann rattern natürlich auch so Bilder durch. Aber am Ende des Tages ist ja, wie ich eben sagte, wir Lehrkräfte, wir diagnostizieren nicht, aber wir dürfen da sein und dieses Verhalten begleiten. Genau.
Schade aber nichts, ein bisschen drüber zu wissen, muss man sagen.
Nee, dafür sind wir
Genau,
ja
ich
da.
dafür sind wir ja da. Genau.
Ich denke auch.
Ja.
Aber was sind zum Beispiel Herausforderungen, die auftreten könnten? Jetzt klar maskieren, ja, aber wenn jetzt wirklich ein Kind sehr auffällig ist, was sind so die in Anführungsstrichen typischen, weil das kann man natürlich nicht alles, ne, immer über einen Kamm scheren, aber was sind so Herausforderungen, die auftreten könnten?
Ich glaube, da habe ich mehr Repertoire gerade so
Ja.
griffbereit, ne? So typische Herausforderungen sind das Kippeln. Also ist auch so ein Punkt, der macht mich persönlich wahnsinnig, weil ich immer Sorge habe, dass die umkippen und sich wehtun. Das ist aber eine Herausforderung, wenn ich immer sage, jetzt halt doch mal still. Ja, dann ist das für das Kind wieder und schon wieder was falsch gemacht. Ich versuche das dann immer so ein bisschen so zu umschreiben wie, oh, dein Stuhl schwebt, stell dir mal bitte auf den Boden. Und dann ist es nicht ganz so schlimm, dann tut es nicht so weh. Oder wenn ich merke, da ist jemand, der total viel Bewegungsdrang hat, dann gehe ich hin und frage, möchtest du vielleicht mal gerade eine Runde um den Schulhof gehen? Magst du vielleicht mal gerade irgendwie Bewegung einbauen? Denn was ja häufig falsch verstanden wird, ist, dass die Kinder, die sich zum Beispiel jetzt, dass sie zappeln, dass die gerade total hyperaktiv sind, also nach oben gedreht. Und Es ist ja eher so, dass deren Gehirn gerade so ein bisschen runtergefahren ist, also deren Leistungsfähigkeit. Und die versuchen sich durch dieses Schaukeln immer wieder nach oben zu bringen, damit sie wieder wach sind und wieder Leistung bringen können. Und das ist ja so ein Punkt, das darf man dann gerne wissen, dass das eben auch dazu gehört. Ein anderes Verhalten, was natürlich häufig gezeigt wird, ist Kritzeln. Also, dass Kinder dann gerne kritzeln, wenn sie sich entspannen wollen. Und auch das ist ja, korrigiere mich, fürs Gehirn eigentlich wirklich entspannt. Natürlich nicht, wenn ich da jetzt einen Comic und ein Buch schreibe oder sowas, sondern wenn ich wirklich nur so
Auch
ein
sein,
bisschen.
der vielleicht auch was Meditatives, ein Buch
Genau,
zu
aber kann
schreiben.
ich mich da noch konzentrieren auf was anderes? Das weiß ich nicht.
Ja, das ist natürlich immer die Frage. Wenn
Genau.
ich mich total konzentriere auf einen, ja, das ist
Dann
schon
vielleicht
möglich, ja.
nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, ich mache das beim Telefonieren gerne, dann male ich irgendwelche Strichchen oder laufe hin und her, weil ich ansonsten so eine, in Anführungszeichen, monotone Tätigkeit gar nicht durchführen könnte. Das sind so Verhaltensweisen, wo Lehrkräfte häufig eingreifen und sagen, jetzt tu mal das Blatt weg. Ne, so zum Beispiel, verratet mich jetzt nicht, ne, aber bei Lehrerkonferenzen muss ich auch immer ein bisschen was zu tun haben, sonst kann ich die Aufmerksamkeit nicht halten. Ja, das fällt mir sonst echt schwer. Also mein Chef weiß das, ne? Der weiß, wenn ich was kritzel, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich was anderes tue, sondern einfach, dass ich sonst nicht mich weiter konzentrieren kann. Ja, und deswegen, ich glaube, das sind so missverstandene Verhaltensweisen, die Kinder da oftmals zeigen.
Das heißt, wenn ein Kind mich nach danach fragt, ob es Musik hören kann, könnte das auch eher dazu dienen, sich mehr besser zu konzentrieren zum Beispiel oder dran zu bleiben, anstatt dass es jetzt einen ich habe keinen Bock Verhalten zeigt.
Das könnte es sein, es kann aber auch sein, dass das zur Abschottung dient. Ja, denn,
Also filtern
weil der Filter,
Reize, ja.
der Reizfilter ist ja bei neurodivergenten Kindern ein anderer. Und wenn ich jetzt überlege, was für Geräusche so ein Raum mit sich bringt, die nehmen neurotypische Menschen vielleicht gar nicht so wahr. Wir hatten das letztens, als es hier noch kälter war, haben wir hier eine Aufnahme gehabt. Und ich sagte die ganze Zeit, boah, diese Heizung. Und Ben sagte, ich höre das überhaupt nicht. So.
Ja.
Ne? Also, wenn man, er
Ja, ich
weiß.
höre das schon,
Aber
aber
es
es stört
stört
mich
nicht.
nicht. Es
Genau.
stört mich nicht, genau.
Und das Wichtige ist nur, wenn Kinder dann mit Musik hören mit Text, kann es ablenkend sein. Aber es gibt natürlich so extra ja, Musik, die man dafür nutzen kann. Ne? Das kann man vielleicht auch für die ganze Klasse anbieten, dass man sagt, ich spiele jetzt Konzentrationsmusik ab oder klassische Musik. Vielleicht ist nicht das Aufregendste aus der klassischen Welt, aber Dinge, die so ein bisschen dabei helfen, am Ball zu bleiben, oder? Wie ist das fürs Gehirn?
Gerade bei Klassik ist es ja zumindest in der Regel ohne Text. Also, ich meine, es gibt natürlich auch
Ja, klar.
Text und Gesang und irgendwie, weiß ich, Operetten und so. Das ist natürlich schon so, aber häufig sind die Stücke ja auch ohne Text, also ohne, dass man sich aktiv auf den Inhalt konzentrieren muss. Ich denke, das natürlich ist wie alles sehr individuell. Also, der eine profitiert davon, die andere profitiert davon. Das muss auch jedes Kind für sich selber ein bisschen rauskriegen, wovon man profitiert. Ich würde grundsätzlich vielleicht als Lehrkraft sagen, das grundsätzlich abzulehnen, weil das machen wir nicht oder so ist halt schlecht.
Also auch da wieder im Grunde mit dem Kind reden,
Genau.
eine Haltung haben, zugewandt und zu fragen, was brauchst du jetzt gerade?
Ja, man muss ja sagen, es gibt ja auch gar keinen. Also, das ist ja so, wenn ich mir, sage ich mal, angucke, was die Schule eigentlich als Ziel hat, nämlich auf eine moderne Arbeitswelt vorbereiten, dann gibt es ja erstmal grundsätzlich, muss man sagen, keinen objektiven Grund zu sagen, du darfst keine Musik hören. Denn wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich Musik höre, der, weiß ich nicht, später im Berufsleben der allerbeste Softwareentwickler bin, dann würde ja quasi die Softwareentwicklungsfirma nie sagen, du darfst wohl keine Musik hören dabei. Wenn am Ende das, was ich mache, super effizient, mega gut ist, warum sollte ich dann keine Musik hören? Oder keine Ahnung, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Handwerker bin und, weiß nicht, Wände anmaler, warum sollte ich keine Musik dabei hören? Wenn ich das dann einfach besonders gut kann. Also es gibt ja eigentlich erstmal keinen objektiven Grund, außer dass wir irgendwann mal im Kaiserreich festgelegt haben, in der Schule wird keine Musik gehört oder so.
Ich weiß nicht, ob die das da schon festgelegt haben, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass es da auch nicht erlaubt
Ja,
war.
das hat mit einem, glaube ich, in dem Schulsystem manchmal mit einem vielleicht antiquierten Disziplinverständnis zu tun.
Und einem Abgeben von Kontrolle, ne? Dass man
Ja.
das Gefühl hat, so, ich kann ja da nicht kontrollieren, was hört er denn da?
Ja, richtig. Ja.
Genau. Ich kann nur empfehlen zu sagen, hör dir jetzt vielleicht nicht den härtesten Gangster-Rap an, wenn du gerade einen anderen Text analysieren sollst. Oder halt auch irgendwas mit herausfordernden Lyrics. Einfach weil ich glaube, dass das schwierig für das Gehirn zu verarbeiten ist.
Es hat am Ende mit der Haltung, muss man sagen, der Lehrkraft dazu zu
Wie
tun.
immer.
Wie immer hat es
Wie
mit Haltung
immer.
zu tun.
Ja.
Ja.
Jetzt habt ihr eben schon von sowas Kippeln und so gesprochen. Wie sollte denn so ein Klassenraum zum Beispiel aussehen oder der Arbeitsplatz für eine neurodivergente Person, um die Person zu unterstützen?
Also das Erste, was mir einfällt, ist, schmeißt diese blöden Verhaltensampeln weg. Ne? So, das heißt, wenn ich jetzt von einem Klassenraum ausgehe, also ich nehme jetzt erstmal den ganzen Raum, dann ist das Erste, was ich immer sehe, wo ich denke, bitte mach das nicht, das sind ewig lange Verhaltensregeln, an die sich keiner halten kann, weil niemand dieses Verhalten so beobachten kann. Und Verhaltensampeln, ja, weil das ist höchst beschämend, ein Kind auf Orange zu setzen, auf Rot zu setzen. Also wir machen das in Lehrkräftefortbildung auch schon mal ganz gerne, dass wir vorher so eine Verhaltensampel mitbringen und dann, wenn mal einer quatscht, und das passiert immer in den ersten Minuten schon, dann stellen wir dann zum Beispiel den Benjamin auf Rot.
Das würde nie passieren. Rechts beim
Richtig.
Benjamin.
Genau. Gut, bei mir schon. Also ich bin so oft umgesetzt worden in der Schulzeit, damit ich mit niemandem quatsche, aber ich habe jeden zum Quatschen gebracht. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne?
Nö, das hätte ich jetzt auch nicht
Nee,
erwartet.
gar nicht. Genau.
Ja.
Und das heißt, da würde ich schon mal ansetzen im Klassenraum. Erstmal, was sind so die potenziellen Beschämer und also beschämenden Elemente? Was ich dann an die Stelle hängen würde, wäre so ein schönes Bild vom Fenster Toleranz. Das Fenster der Toleranz, das ist ein Bild, das zeigt drei Ebenen, in denen wir uns bewegen. In der Mitte ist das Fenster der Toleranz. Das ist der Bereich, wo wir, ja, where the magic happens, rest and digest, ne? So, wo wir so verarbeiten können, wo wir ruhig sind, gelassen, wo Wachstum geschieht. Oben ist das sogenannte Hyperarousal, also da, wo ich so, ja, Fight oder Flight habe, also dieses vielleicht auch etwas Angespannte. Und unten ist Hypoarousal. Also das ist so Freeze-Modus, Shutdown, vielleicht auch noch so ein bisschen in Richtung Fawning, also so Bambi-blickmäßig. Gehört ja auch häufig in den maskierenden Bereich mit rein. Aber wir haben da auch ein ganz schönes Bild, das können wir dir gerne nachher für die Shownotes geben. Dann kann man das da runterladen. Das hat uns die liebe Sarah Jelinek zur Verfügung gestellt. Einfach, dass die Kinder merken, wo bin ich denn jetzt gerade? Welche Bedürfnisse habe ich? Das ist mir immer ganz wichtig im Unterricht, dass die mir sagen können, okay, ich brauche gerade das und das, weil ich befinde mich da und da. Denn es ist häufig so, dass Kinder denken, ich bin gerade aufgedreht, deswegen kippel ich, und das ist ja gar nicht der Grund. So, ich kippel, damit ich wieder hochkomme, damit ich quasi hochklettern kann in das Fenster der Toleranz. Und das ist bei neurodivergenten Menschen häufig sehr viel kleiner als bei neurotypischen Menschen. Wenn wir dann weiter gucken, wenn wir schon davon reden, Dinge aufzuhängen im Klassenraum, dann müssen wir gucken, dass die ordentlich hängen. So ein schräg hängendes Bild, das kann für ein neurodivergentes Gehirn stundenlange Ablenkung bedeuten. Das heißt, da kann ich mich wirklich mit beschäftigen, boah, das hängt schief, das hängt schief, das hängt schief. Die Ecke ist ausgefranst, etc. Ne? Das, so, das ist wirklich auch schwierig. Und dann der Arbeitsplatz, da braucht es manchmal Hilfe. Ja, das heißt, das ist total hilfreich, wenn dann die Lehrkraft vorher sagt, so, ihr braucht jetzt, sagen wir jetzt mal, wir haben den blauen Hefter, ihr braucht den blauen Hefter, ihr braucht das blaue Buch und ihr braucht das blaue Workbook. Legt euch außerdem noch Stift 1, 2, 3 hin. So. Das klingt jetzt erstmal so, ah, oh, das muss man doch irgendwann können. Aber es können viele Kinder nicht. Und denen das immer wieder zu spiegeln, ist halt das, was ich eben meinte, beschämen. So, und wenn wir jetzt auf den Arbeitsplatz anschauen, der sollte schon möglichst sortiert sein, aber das klappt meistens nicht für lang. Das heißt, da muss man auch immer wieder bereit sein, mitzuhelfen und sagen, okay, komm, wir suchen mal. Wir schauen mal nach. Stifte, die verloren gehen, nicht als, na toll, schon wieder weg. Ja, das heißt, vielleicht, ich hatte das eine Zeit lang gemacht, als die Kinder, also meine Klasse ist jetzt gerade in der 10. Klasse, aber als wir Fünftklässler hatten, hatte ich so eine Borrow-Me-Box. So, das heißt, da stand vorne auf dem Pult eine Box, da waren Scheren, Bleistifte, Radiergummis, alles, was man so brauchte, drin. Damit, und die durfte man sich einfach nehmen, und wir hatten auch so kleine Tischstationen, das mussten wir dann leider irgendwann abschaffen, weil diese Tischstationen immer gemobst wurden von anderen Klassen. Aber diese Borrow-Me-Box, die haben wir immer am Anfang hingestellt, da war dann alles drin. Und dann konnte man sich das nehmen und wurde nicht beschämt, weil man jetzt seinen Bleistift vergessen hatte oder dergleichen. Also, wenn ich dran denke, ich habe auch schon mal erlebt, dass Kinder Klassenarbeiten nicht schreiben durften. Und ich gestehe, ich habe sowas in meiner Zeit auch schon mal gemacht, weil sie ihren Füller nicht dabei hatten. Also, irgendwann dürfen die natürlich schreiben, aber erstmal lässt man die so ein bisschen schmoren. Und wenn ich da heute drüber nachdenke mit dem Wissen, was ich habe, dann tut mir das entsetzlich leid, weil niemand macht das ja absichtlich. So. Und viele Kinder haben diese Unterstützung ja nicht zu Hause, dass jemand sagt, okay, komm, wir gucken jetzt mal, ist deine Tasche fertig gepackt? So, deswegen, also was wichtig ist bei dem Arbeitsplatz, der sollte natürlich möglichst frei von Ablenkung sein, aber es kann durchaus hilfreich sein, vielleicht so ein kleines Fidget-Toy noch dabei zu haben oder vielleicht auch noch einen Duft, der hilft, ne? Wie zum Beispiel Zitrone soll ja sehr gut sein.
Ich bin ja sehr allergisch wieder.
Zitrone macht wach und dergleichen. Einfach, dass man da noch mal schaut, was kann unterstützend sein.
Wie sieht's so mit zum Beispiel Arbeitsblättern aus?
Ja, großes Thema. Wir empfehlen da immer, dass man die Schriftart Open Dyslexic nimmt. Die ist auch meines Wissens nach kostenfrei oder gegen eine Spende downloadbar. Und die ist gerade für Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche sehr gut, denn die hat einen Schwerpunkt. Das heißt, da verrutschen die Buchstaben nicht beim Lesen. Das hilft dann immer sehr. Die Arbeitsblätter auch gerne nicht in Schriftgröße 6 kopiert oder Schriftgröße 6 und dann auch noch zwei Seiten auf 1 in schlechter Kopie. Das heißt, die auch reduzierter. Ne? Wir meinen es ja oftmals gut mit bunten, lustigen Bildern, aber dann werden irgendwann die bunten, lustigen Bilder zum Hauptmerkmal, weil die doch viel schöner sind als so ein langer, langer, langer Text.
Würde ich jetzt sogar noch vielleicht sagen, als alter auch Informatiker neben der Biologie, würde ich vielleicht sagen, was man natürlich, wenn man jetzt sehr advanced ist in der Schule, natürlich theoretisch machen kann, ist, du kannst natürlich Arbeitsblätter online zur Verfügung stellen, wenn die Schule die Möglichkeit bietet und das mit einem Screenreader versehen, dann kannst du quasi
Ja.
dir, also das ist im Prinzip das HTML-Dokument, und dann kannst du dir ja selber die Schriftart ändern in Open Dyslexic zum Beispiel, wenn du das möchtest. Und wenn du das nicht möchtest, weil du halt jetzt, keine Ahnung, keine Leserechtschreibschwäche hast, dann brauchst du es nicht. Dann kannst du es in der normalen Schriftart lesen, oder du kannst dir quasi die Lesezeile einblenden, wo es gelesen wird, oder die Farben ändern. Das ist auch generell im Bereich Inklusion ganz gut, wenn du zum Beispiel jetzt sehr eingeschränkte Schüler und Schülerinnen hast, was jetzt nichts mit Neurodivergenz zu tun hat, aber die dann das Kontrastverhältnis ändern können und so weiter. Also das macht es insgesamt zugänglicher für alle.
Ja, ich meine, ich muss ja sagen, ich bin ja seit vielen Jahren Lehrkraft im Bereich Inklusion. Auch meine Klasse ist ja eine sogenannte Inklusionsklasse. Und gerade so etwas, wenn wir die Möglichkeit hätten, das wäre schon sehr hilfreich. Dann kann man näher ranzoomen. Ne? Das erlebe ich inzwischen auch häufig, dass Kinder sehr, sehr weit ranzoomen, wenn sie iPads haben. Dass sie nicht mehr so auf den Bereich gucken, wie es jetzt wir es noch mussten, weil es nicht anders ging damals. Damals unter Windows 98 oder so, sondern dass sie da wirklich sehr nah ranzoomen und dann manchmal auch Wort für Wort lesen. Ob das jetzt so sinnvoll ist, das lassen wir mal dahingestellt sein, aber sie haben zumindest die Möglichkeit, diese Schwäche damit auszubügeln. Genau. Und natürlich Screenreader, wenn du eine sehr starke Leserechtschreibschwäche hast, kannst du es dir
Vorlesen
vielleicht
lassen.
vorlesen lassen. Das ist natürlich auch nochmal ein bisschen barrierefreier. Das wäre hier gut möglich. Und ansonsten kann man natürlich auch immer ganz gerne so Sachen machen wie eine Lesepartnerschaft oder dergleichen. Das heißt, wenn Ben jetzt besser lesen könnte als ich, was natürlich
Was
nicht
ja
der
der
Fall
Fall, was
ist,
der Fall ist, okay.
was natürlich nicht der Fall ist, dann könnten wir sagen, und ich habe da jetzt so eine totale Hemmung, dann könnten wir sagen, wir ziehen uns mal zum Beispiel zurück und Ben liest mir was vor oder und ich lese es dann danach, dass wir einfach so ein bisschen in die Übung kommen. Ne? Denn das ist ja auch so ein Punkt, nur weil man es an einem Punkt nicht kann, heißt das ja nicht, dass man das für immer nicht kann, sondern dass man es lernen darf.
Und Thema Klassenarbeiten. Es gibt ja grundsätzlich, klar, Leserechtschreibschwäche gibt es
Ja.
Nachteilsausgleich, aber natürlich nicht, wenn man jetzt sagt, ich bin neurodivergent, aber ADHS. Wie könnte man damit noch umgehen, um das zu unterstützen, dass diese Kinder auch gute Klassenarbeit schreiben können?
Also was ich mal ganz gerne mache, ist, dass ich die Aufgaben einzeln reingebe. Also das heißt, und das kann ich ja für alle machen, das kostet mich ja nichts, dass ich sage, wir machen erst Aufgabe 1. Wenn du Aufgabe 1 abgegeben hast, ich stelle dann auch noch einen Timer, das erhöht die Dringlichkeit, das hilft neurodivergenten Menschen sehr und sie haben ein Gefühl für diese Zeiteinschätzung, denn häufig ist es ja so, ne, gerade ich bin jetzt Englischlehrerin, und Aufgabe 1 gibt meistens die geringsten Punkte, wenn wir jetzt in der Oberstufe sind, und Aufgabe 3 die meisten, aber für Aufgabe 3 haben die meisten keine Zeit mehr. Und dann ist es so, dass ich zum Beispiel sage, okay, für Aufgabe 1 solltet ihr nicht mehr als 15 Minuten brauchen, nur als Beispiel. Für Aufgabe 2 nicht mehr als 20 und für Aufgabe 3 nicht mehr als 25. Natürlich, ne, ich sage dann zwischendurch, jetzt ist so viel Zeit um, jetzt ist so viel Zeit um, jetzt ist so viel Zeit um. Und bei den Kleinen mache ich es dann wirklich so. Da sind ja häufig verschiedene Kompetenzen, die geprüft werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Lesekompetenz prüfe, Und danach sollen sie im Bereich Schreiben etwas zeigen. Dann lasse ich sie erst Lesekompetenz komplett fertig machen. Dann geben sie mir das ab. Und dann bekommen sie den Schreibteil zum Beispiel. Dann sind sie auch nicht so überfordert mit so vielen Blättern. Also ich erlebe das bei meinem Sohn, der ist jetzt in der 4. Klasse und der hatte wirklich jetzt kürzlich 13 Aufgaben mit Teil Unteraufgaben in einer Stunde zu lösen und die alle sehr, sehr klein gedruckt. Da habe ich auch gedacht, puh, das könnte man feiner lösen.
Man kann natürlich beim Thema Haltung auch darüber sprechen, ob die Klassenarbeit die richtige Prüfungsform nicht nur für Neurodivergente, sondern im Allgemeinen ist.
Das hat
Also
nichts,
ob
da bin ich ganz bei
Alternative
euch, ja.
Haltung mit gesetzlichen Schranken hat das
Ja.
zu tun, und auch mit politischem Willen natürlich hat das zu tun. Aber man könnte natürlich jetzt, sage ich mal, grundsätzlich die Diskussion anstoßen, ob das überhaupt noch eine zeitgemäße Prüfungsform ist oder ob man letzten Endes, geht es ja um Kompetenzerwerb, das nicht auch irgendwie anders abchecken kann, ob die Kompetenz da ist oder nicht. Also das kann man ja mal dahinstellen. Auch wenn ich jetzt weiß, dass das in den nächsten paar Jahren nicht funktioniert, dass jetzt Lehrkräfte, die sich das jetzt am Ende anhören, sagen werden, naja gut, das bringt mir ja nichts, kann ich jetzt ja nichts dran ändern. Aber grundsätzlich, sage ich mal, wenn ein bisschen Druck vielleicht im System herrscht und alle darüber nachdenken, dann wird es vielleicht das irgendwann
Ich glaube da fest
ändern.
dran, dass wir da so in 10, 15 Jahren auf jeden Fall was merken werden. Ja, mein Schulleiter hat mal irgendwann zu mir gesagt, Schule hängt immer so, 5 Jahre brauchen die länger. So, und das stimmt. Und ich glaube manchmal sogar noch länger.
Ja, und wenn man weiß, dass die Schule vom Gesetzgeber abhängig ist und der Gesetzgeber auch 10 Jahre hinterher hängt, also dann wissen
Sind
wir,
wir bei 15, ne?
in 15 Jahren sind wir soweit.
Hoffen wir es doch mal. Genau, oder was man aber auch noch machen kann, wenn man direkt so kleine Kniffe einfach umsetzen möchte. Ich mache es zum Beispiel bei Vokabeltests so, dass ich die Meaning und die Orthographie bewerte. Das heißt, auf der einen Spalte habe, also das heißt, ich gebe dann statt 10 Punkte für ist richtig oder falsch, gibt es bei mir 20 Punkte. Das kostet mich ja auch nichts, das dann nachzurechnen. Und wenn ich verstehe, was das Kind sagen wollte, gibt es für Meaning einen Punkt. Wenn das aber jetzt irgendwie so von der Rechtschreibung etwas wilder ist, dann gibt es dafür eben keinen Punkt. Und das heißt, dann statt 0 Punkte gibt es einen Punkt und es gibt zumindest eine Chance, habe ich die Kompetenz des Wortschatzerwerbs hier gezeigt. Nur weil ich es nicht schreiben kann, das ist ja wieder eine andere Kompetenz. Ne? Also also prüfe ich, was ich prüfen will? Das ist ja auch immer eine Frage, die so mit im Raum steht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Vokabeln, das ist ein Rechtschreibtest, aber, ne? Es ist ja eigentlich eine hochkommunikative Sache und oder Englisch ist ein hochkommunikatives Fach. Da ist es natürlich total wichtig. Verstehe ich die Wörter? Habe ich den Wortschatz? Würde ich im englischsprachigen Raum mit meinem Wortschatz durchkommen? So. Und natürlich ist es wichtig, dass ich weiß, wie das geschrieben wird, aber muss das das alleinige Merkmal sein, was ich hier bewerte?
Ja, das natürlich in anderen Fächern vielleicht nochmal ein bisschen anders. Also da würde ich
Na
sagen, das ist
klar.
jetzt fachspezifisch.
Na klar.
Fremdsprachen, das ist nochmal anders als Mathematik,
Ja.
anders als Naturwissenschaften vielleicht, ja.
Aber auch da, glaube ich, gäbe es ja Möglichkeiten.
Naja, möglicherweise sogar einfacher.
Na,
Oder
siehste.
weiß ich nicht. Müssen wir jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken, aber
Ja,
ja.
das machen wir an anderer Stelle.
Ja.
Manche Kinder, neurodivergente Kinder, haben ja zum Beispiel auch die Problematik, dran zu bleiben, ne? Also manche sind dann vielleicht im Hyperfokus, hören gar nicht mehr auf. Andere, dann ist irgendwann das Dopamin irgendwie aufgebraucht und dann habe ich keinen Bock mehr und dann mache ich was ganz anderes irgendwie so. Wie gehe ich damit um als Lehrkraft?
Ich würde
Ja,
dich jetzt
halt.
mal dran lassen.
Was mich, ja, also ich habe es ja schon mehrfach gesagt, das hat natürlich grundsätzlich auch mit Haltung zu tun. Und wenn wir uns, das ist immer mein Ding, ich habe ja nicht so viel Zeit in der Schule verbracht, ja, also
Wie ich jetzt,
neben,
du warst schon bis zum
also ich war
Abitur
schon bis zum Abitur da, aber ich habe auch
da.
tatsächlich ein paar Jahre als Lehrkraft gearbeitet, aber nicht so lange wie du jetzt zum Beispiel. Und genau, da muss man halt sagen, das hat vielleicht auch ein bisschen mit Haltung zu tun, weil letztendlich ist es ja immer die Frage, was ist der Sinn von Schule? Also was will ich eigentlich damit? Was sollen die am Ende können? Weil ich sage mal, das ist ja nicht notwendigerweise so, dass ich jetzt sage, jeder muss in die Schule gehen. Wenn es null Sinn macht, dann müssen wir es ja auch nicht machen. So. Also sollte es ja irgendwie einen Sinn ergeben. Also die
Richtig.
sollen ja nicht nur, die Kinder sollen ja nicht nur verwahrt werden, weil da könnte man sagen, ja, die werden jetzt irgendwie verwahrt und spielen die was, so wie Kindergarten und fertig ist. Aber das ist ja nicht der Sinn. Sondern die sollen ja am Ende eine Kompetenz haben. Die sollen ja quasi in der wahren Welt irgendwie klarkommen. Das heißt, die sollen irgendwie einen Job haben können, die sollen wissen können, wie die, sag ich mal, in einer vielleicht auch zum Teil juristisch stark regulierten Welt klarkommen, wie die sich selber einordnen, vielleicht ein gewisses historisches Verständnis haben, ihre Rolle finden, die sollen an der Demokratie
Demokratie.
beteiligt werden und so weiter und so weiter. Also das sind ja alles die Dinge, die die am Ende mitnehmen sollen. Und da zählen ja ganz viele Dinge zu. Genau. Und was wollte ich sagen?
Kompetenzerwerb, macht die Schule das, was sie sollen?
Genau. Und da muss ich aber fragen, macht die Schule am Ende das, was sie soll? Aber ich weiß immer noch nicht, was ich sagen wollte.
Wie die Kinder dranbleiben können.
Ach so, genau, wie sie dranbleiben können, genau. Und genau, das war's. Genau,
Schön,
ist,
okay,
ja,
passt
genau. Also,
gut.
genau. Also letztendlich geht es ja um Kompetenzerwerb. Und ist das eine total wichtige Kompetenz, immer dran zu bleiben? Oder kann ich meine Leistung am Ende auch erbringen, wenn ich halt, keine Ahnung, Pausen mache? Oder das ist ja, das hat ja, ist ja auch so eine gesellschaftliche Dimension. Also wer morgens um 6 aufsteht und irgendwie bis 16 Uhr arbeitet, der gilt als fleißig. Wer erst um 11 aufsteht und dafür bis nachts um 3 arbeitet, der gilt halt nicht als fleißig, obwohl er vielleicht genauso viel gearbeitet hat. Also das hat mit Haltung und mit einer Sichtweise darauf zu tun. Und das ist immer die Frage, ist die wichtige Kompetenz, die wir Kindern beibringen wollen, du musst pünktlich um 7:30 da sein und ohne Pause quasi oder nur mit der Pause um 9:30 und der Pause um 10:30 musst du klarkommen. Und das war ja sicherlich mal eine wichtige Kompetenz, wenn die Schule darauf vorbereitet hat, sag ich mal, unser Schulsystem kommt ja aus der Zeit der Industrialisierung. Also wenn die Schule darauf vorbereiten sollte, Leute hervorzubringen, die in der Fabrik arbeiten. Ja, ich sage immer, Ende des Kaisers, Granathülsen, Polierfabrik quasi arbeiten und 8 Stunden lang oder 12 oder 14, 16 Stunden damals repetitiv die gleiche Tätigkeit zu machen. Dann ist es sicherlich eine wichtige Kompetenz, gelernt zu haben, früher aufzustehen, um 7 Uhr oder wann auch immer, dann da zu sein, wenn mir das einer gesagt hat und auch die Pause nur dann zu machen, wenn mir einer sagt, jetzt darfst du Pause machen. Und auch nur so lange, wie mir das einer sagt. In der modernen Welt, die dominiert ist von KI, von sich ständig ändernden Rahmenbedingungen, von, sag ich mal, ständig ändernden, sag ich mal, Jobs, sich immer neu ergebenden Kompetenzen. Das muss man ja sagen. Also wer irgendwie, weiß ich nicht, im Mittelalter geboren wurde, für den war ja die technische Entwicklung quasi konstant. Also es hat sich ja nie was verändert.
Oder sehr
Wer
langsam.
so wie ich 1993 geboren wurde, also 1983
Oder
geboren
10 Jahre
wurde,
vorher, genau.
ja, ne? Für den ist die technologische Entwicklung von, ich habe quasi, als ich Kind war, quasi, es gab Internet, aber niemand kannte, niemand wusste, also meine Eltern wussten nicht
Nein.
1983, was Internet ist oder so, bis heute Smartphones, KI-gesteuerte Drohnen und so weiter, hat sich das hier massiv verändert. Also die Welt hat sich massiv verändert und auch die notwendige Kompetenz hat sich massiv verändert. Das ist ja an sich schon eine Herausforderung als Schule, darauf vorzubereiten. Also müssen wir uns jetzt die Frage stellen, ist das die der allerwichtigste Kompetenz, denen zu sagen, du darfst keine Pausen zwischendurch machen?
Und dranbleiben.
Natürlich ist es wichtig, das ist jetzt die Kehrseite, natürlich ist es wichtig, dass ich Aufgaben zu Ende bringe. Und das muss man ihnen ja schon vielleicht beibringen. Genau, und damit kommen wir zurück, wie zeige ich Kindern, dass sie das vielleicht dranbleiben, etwas fertigstellen, vielleicht doch irgendwie wichtig ist. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass man sie Erfahrungen machen lässt, in denen das positiv ist und nicht nur um seiner selbst willen.
Ja, das und auch wieder, wir kommen wieder zurück zum Autonomiebedürfnis.
Genau.
Ne, das heißt, wie viel darf ich denn mitentscheiden? Und ich weiß, Lehrkräfte lieben es, wenn sie konkrete Tipps an die Hand kriegen. Deswegen würde ich da gerne eine Sache aus meiner Erfahrung mitbringen. Ich mache das gerne so, dass ich zum Beispiel ja, so Ziele setzen lasse für die Stunde. Nehmen wir mal ein Beispiel, wir machen jetzt eine Grammatikstunde in Englisch. Das geht, glaube ich, für alle Fächer. Und wir sagen, okay, wir fangen gemeinsam an, wir erarbeiten uns das. Und dann gibt es Punkt 1, 2, 3, 4, 5, die könnte man machen. Und dann mache ich erstmal eine Abfrage, wie fit bist du denn heute überhaupt, ne? Von 1 bis 5. So. 1 ist, ich könnte wieder ins Bett, 5 ist, ich kann Bäume ausreißen. Und wenn dann ein Kind sagt, ja, so bei 3, dann darf dem Kind auch klar sein, ich schaffe heute nicht so viel, wie wenn ich bei 5 bin. Und dann schauen die sich das Material an und setzen sich selbst ein Ziel, bis wo sie kommen. Dann sagen wir zum Beispiel, 1 und 2 ist Mindestfahrplan, bis dahin muss jeder gekommen sein. Und jetzt setzt dir dein Fähnchen, wo kommst du heute hin? Und ich habe es in all den Jahren noch nie erlebt, dass ein Kind dieses Ziel nicht erreicht hat. Also
So.
noch nie, weil es einfach sein eigenes Ziel war.
Also es ist ja auch eine total, total wichtige Kompetenz, seine eigenen Fähigkeiten selber einzuschätzen. Also das halte ich für
Richtig.
eine wichtige
Ja.
Kompetenz im modernen Arbeitsmarkt zum Beispiel, selbst einschätzen zu können, okay, wo stehe ich denn eigentlich, was kann ich überhaupt eigentlich leisten?
Ja, und auch zu akzeptieren, dass heute vielleicht kein Tag ist, an dem ich was leisten kann. So, natürlich kann es sein, dass jetzt ausgerechnet der Tag der ist, wo ich dann meine Mathearbeit schreibe. Dann kann man sagen, jetzt muss ich aber zusammenreißen.
Das Thema Clusterarbeit sprachen wir ja schon.
Genau. Ich kann aber auch versuchen herauszufinden, wenn ich merke, heute ist so ein Tag, wie kann ich mich dann für diese Zeit der Mathearbeit zumindest so nochmal hochpushen, dass ich diese 90 Minuten, sage ich jetzt mal, dranbleiben kann. Ja, also bei mir wäre das dann zum Beispiel ein Liter Kaffee. Der würde mir helfen. Oder Snacks. Ich habe immer Snacks dabei, wenn es um sowas geht, weil ich weiß, okay, ich brauche das zwischendurch, dass ich was anderes mache. Und ich war auch so jemand, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber wenn wir in der Oberstufe 4 Stunden Klausur geschrieben haben, ich war mindestens zweimal auf Klo, einfach nur um mich zu bewegen. Nicht, weil ich musste, sondern weil ich
Nee,
mich
nee.
bewegen musste.
Ich bin eher so, ich brauche keine Snacks, ich brauche nichts essen,
Ah,
nichts
das ist
trinken, ich kann aber 4 Stunden durchziehen. So,
Da
das
sind
mache ich auch
wir.
lieber so, als mich dann irgendwie abzulenken und irgendwas anderes zu machen. Also wenn man auf Toilette muss, muss man halt. Aber nee, das ist nicht so, dass ich dann, weiß ich nicht,
Ja,
irgendwie
aber
weg
sowas,
muss oder so.
nee, aber sowas für mich, okay, ich hatte jetzt eine Aufgabe fertig, dann musste ich auch meinen Kopf lüften und dann bin ich mal kurz raus eine Runde spazieren oder habe gefrühstückt ausgiebigst. So, und das sind so Punkte, das bringe ich den Kindern dann bei. Was brauchst du jetzt, ne? Und ihre Grundbedürfnisse müssen erfüllt sein. Und ich finde, ein Kind zum Dranbleiben zu bewegen, da ist zum Beispiel auch wichtig, dass diese Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, aufs Klo gehen erfüllt sind. Also ich käme nie auf die Idee zu sagen, du darfst nicht aufs Klo oder du darfst jetzt gerade nichts essen. Ich sage dann auch immer, ja, du kannst was im Unterricht essen, das stört mich nicht. Bitte schau nur, dass es A, nicht komplett nach Knoblauch oder Zwiebel oder sowas riecht. Also wenn jetzt jemand einen Döner auspackt, den würde ich schon bitten, das vor der Tür zu tun. Ist aber noch nie vorgekommen. Aber, oder dass es jetzt irgendwie laut ist. Also wenn jetzt jemand eine Tüte Chips rausholt, dann sage ich, schütte dir ein paar irgendwo auf ein Tuch. Aber bitte jetzt nicht die ganze Zeit raschel,
Ich meine, das
raschel,
hat
raschel.
natürlich auch vielleicht zwei Seiten. Also einerseits kann es ja auch eine wertvolle Kompetenz sein, zu lernen, sich selber, also nicht jedes Bedürfnis sofort zu erfüllen, sondern mal zu warten. Das ist ja
Ja.
auch wichtig. Ich meine, in Zeiten von On-Demand-Streaming und so weiter, es ist ja eine durchaus wertvolle, also wir haben noch die wertvolle Erfahrung des Testbilds gemacht, ja, mit dem Fernseher und so. Ja, also das
Mach
muss man
uns
sagen,
doch nicht
das ist ja
Gärtner
durchaus
dafür.
eine Kompetenz, auch ein Bedürfnis zurückstellen zu können.
Ja,
Andererseits,
Werbung bis zum Ende
der Werbung
konnten
bis
wir
eine,
gucken.
es läuft nur das, was läuft.
Und wir mussten auch gucken, wir haben ja beide
Folge
Geschwister.
verpasst, Folge verpasst.
Ja, oder wenn wir auf Toilette gegangen sind, mussten wir die Fernbedienung mitnehmen.
Genau, und
Damit keiner
die
umschaltet.
Batterien
Ja.
rausnehmen, genau, damit keiner umschaltet. Ja. Aber andererseits ist es natürlich, also das ist natürlich sicherlich eine wertvolle Kompetenz. Andererseits muss man ja auch sagen, ich habe gerade von dem, keine Ahnung, genialen Softwareentwickler gesprochen. Niemand würde ja sagen, nee, 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 aber du darfst jetzt, während du deinen Code schreibst, nicht trinken. Weil wenn er am Ende das gut macht, da gibt es ja keinen Grund, den nicht trinken zu lassen und dich aufs Klo zu lassen oder sonst irgendwas
Also ich
machen
meine,
zu
wenn da
lassen.
keine Gefahr von ausgeht, sehe ich da auch keinen
Ja,
Grund, ne?
okay, natürlich.
Also
Wenn er jetzt,
wenn jetzt in der Chemielabor darfst du das vielleicht nicht,
okay, es gibt
ne?
natürlich Sicherheitsaspekte und er darf natürlich genauso wie mit dem Döner nicht anderen zur Last fallen. Man muss natürlich auch lernen, dass man, sag ich mal, mit anderen lebt und dass man quasi denen nicht zur Last fällt. Das ist ja auch klar, das ist auch wichtig. Klar, aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen, gibt es da irgendwie einen sachlichen Grund? Und es
Nein.
gibt so ganz viele Regeln, häufig in Klassenräumen, die, nicht nur Klassenräumen, überall, die im Grunde keinen sachlichen Grund haben.
Außer Kontrolle.
Außer Kontrolle oder weil es ja schon immer so war.
Ja.
Oder weil ich das in meiner eigenen Schulzeit, also ganz viele Lehrkräfte, die ich so irgendwie erlebe oder spreche, die machen Dinge, weil sie in ihrer Schulzeit das schon so erlebt haben. Oder weil, ich habe keine Ahnung, sie irgendeinen tollen Mathelehrer haben, der hat das immer so gemacht und deswegen mache ich das auch einfach so, ohne drüber nachzudenken. Und das ist ja das Problem.
Und die Frage mit dem Dranbleiben. Wir sind jetzt ganz schön abgeschweift, wie heißt es? Aber um die Frage zurück zu beantworten, ich bin mir nicht sicher, was ist das Ziel? Warum soll man dranbleiben? Ja, also.
Also ich glaube, mit der Frage ging es jetzt bei mir auch tatsächlich so ein bisschen drum, weil ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, dass ich tausend Dinge anfange und dann irgendwann habe ich keine Lust mehr und dann höre ich halt dann einfach auf und mich dann dafür auch selber so ein bisschen fertig mache, so von wegen warum,
Ja,
ne?
okay.
So. Und ich das auch in der Schulzeit, also nicht nur in meiner eigenen Schulzeit, sondern auch als Lehrerin erlebe, dass Kinder dann sagen, ja, ich bin halt irgendwie ein bisschen anders, ich ticke ein bisschen anders und das ist irgendwie doof und das ist irgendwie blöd und sich dann selber auch irgendwie so ein bisschen, ja,
Okay, dann
immer
würde ich aber sagen,
wieder.
da gibt es ja auch einen sachlichen Grund. Dann gibt es ja einen
Ja,
gewissen Leidensdruck, da
genau.
gibt es einen sachlichen Grund. Und dann, okay, gibt es natürlich auch die Situation, wo ich sage, okay, ich zeige, wie man dranbleibt.
Und da
Ich
hilft
zeige
es ja auf jeden
Kindern
Fall.
Techniken vielleicht.
Ja.
Also kann, weiß ich nicht, sowas wie Pomodoro-Technik oder irgendwie sowas. Und sage denen, das ist deine Arbeitsphase und irgendwie 25 Minuten, dann wenn sie kleiner sind, dann machen wir vielleicht 15 oder 10, ist ja egal.
Hängt ja immer vom Alter ab,
Hängt
sag
vom
mal.
Alter ab, genau. Also man macht X Zeiten, wo du dich konzentriert damit beschäftigst, auch nicht ans Handy gehst, noch nicht irgendwas anders machst, nicht irgendwie nebenher noch irgendwie dich ablenken lässt. Und dann hast du quasi danach X Minuten, die sind deine Zeit, danach kannst du ans Handy gehen, kannst diesmal, kannst jedes Mal. So, und das zum Beispiel. Also, dass man, oder irgendwelche anderen, es gibt ja zahlreiche Techniken, auf die wir auch ja zum Teil auch in unsere Ausbildung eingehen, wo wir sagen, okay, das sind die Sachen, die kannst du Kindern zeigen. Es geht ja nicht nur um Kinder, es geht ja auch zum Teil um, sag ich mal, muss man sagen, um Erwachsene. Die kannst du zeigen, um, sag ich mal, dieses Dranbleiben zu trainieren, wenn halt Leidensdruck dadurch entsteht.
Wobei man jetzt ja sagen muss, bei neurodivergenten Menschen funktioniert die Pomodoro-Technik ja zum Beispiel nicht so gut. Weil wenn die
Okay,
einmal
ja.
im Hyperfokus
Ja,
sind,
okay,
ist der
dann.
ja ein Gottesgeschenk. Und
Ja,
wenn du
okay.
dann sagst, 25 Minuten sind um, dann kommst du da nie wieder rein. Ne? Aber da werden wir demnächst auch nochmal einen kleinen Workshop
Ja.
zu machen, welche Techniken funktionieren, welche funktionieren, warum nicht. Und genau, und bei der Pomodoro-Technik ist es dann mehr so, wenn du drin bist, bleib dran. Wie kommst du da hin? Und das kannst du eigentlich nicht trainieren. Das ist tatsächlich da, dass man sich so ein bisschen überzeugen muss oder jemanden hat, der einem hilft. Und da käme jetzt für mich zum Beispiel was wie Buddy-Doubling mit ins Spiel. Ne? Wie wenn ich sage, nimm dir einen Lernpartner, setz dich mit dem woanders hin und dann mach das gemeinsam. Es muss ja nicht immer das Gleiche sein, woran man arbeitet. Ich hatte zum Beispiel im Studium, da wusste ich ja noch nicht, dass ich ADHS habe, eine Freundin, die kam jeden Sonntag zum Lernen zu mir. Wir haben von morgens 10 bis abends, bis ihr letzter Bus kam, haben wir zusammengesessen, gelernt, haben zwischendurch gekocht, gequatscht. Ne? Damals haben wir noch geraucht, da sind wir raus, haben eine geraucht, haben einen Kaffee getrunken. Aber wir haben immer gelernt, gelernt, gelernt. Die hat was ganz anderes studiert als ich. Aber weil wir zusammen in einem Raum saßen,
Ja,
kamen
das
wir
kann ich
klar.
schon sagen.
Ne? Das heißt, vielleicht würde ich dann in der Schule auch versuchen, so Body-Doubling-Räume anzubieten. So diese Möglichkeit. Da ist jemand, da kann ich hingehen, der arbeitet gerade auch. Ne, so. Das hilft zum Beispiel. Das könnte beim Dranbleiben helfen.
Jetzt habt ihr ja schon ganz viele, ja, Tipps, Ideen, Impulse gegeben, so, ne, wie man mit neurodivergenten Kindern, SchülerInnen umgehen kann. Wenn ich jetzt noch. Das ist ja jetzt erstmal so ein erster Impuls gewesen. Wenn ich jetzt noch mehr darüber wissen will, was macht ihr in euren Ausbildungen? Was bietet ihr an?
Also wir haben ja, ich sag mal, drei verschiedene Formate so im Großen und Ganzen, wenn es jetzt in unsere Ausbildung geht. Wir fangen immer an so mit dem Kleinsten, das wären die Coffee Calls. Coffee Calls sind unser Online-Kurzformat, das geht immer so ein Stündchen, manchmal anderthalb. Da haben wir immer Themen, die auch von Experten besetzt werden und die berichten uns dann zu einem Thema, wo sie besonders viel Expertise haben. Ne? Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel demnächst eine Sexualtherapeutin da, die wird zu ADHS und Sexualität berichten, denn das ist auch nochmal ein ganz interessantes Spannungsfeld. Oder wir hatten letzte Woche Neurodivergenz und Liebe, denn auch das kann sehr, sehr viele kommunikative Herausforderungen mit sich bringen.
Also es ist nicht immer spezifisch auf Schule bezogen, sondern
Nein,
es
nein, nein,
ist
nein.
durchaus
Eigentlich,
ganz
genau.
breit.
Also Schule ist da tatsächlich eher so ein Nebenschauplatz noch. Dann gibt es die Ausbildung. Die Ausbildung bei uns ist modular aufgebaut. Das heißt, es gibt ein Basismodul, das muss man besuchen. Da beschäftigen wir uns mit Neurodivergenz im Allgemeinen, mit Coaching im Allgemeinen und schauen auch mal für die Leute, die jetzt zum Beispiel schon eine Coaching-Ausbildung haben, was kann man denn anbieten und anwenden von dem, was man schon gelernt hat und was muss man ändern? Denn so diese ganz normalen herkömmlichen Tipps und Tricks funktionieren oft nicht. Und dann schauen wir, warum. Dann gibt es immer zu jedem Modul ein vorbereitendes Online-Training, was man im eigenen Tempo mit einem Workbook, was wir euch zusenden, durchläuft. Und wenn man das Basismodul durch hat, dann kann man auswählen aus den Vertiefungsmodulen, aus den Aufbaumodulen. Und die sind einmal zum Bereich Autismus, dann ADHS in den Systemen. Nächstes Jahr soll noch Hochbegabung dazukommen. Und dann schauen wir einfach auch, wo kriegen wir die Leute so zusammengetrommelt, die mit uns das Ganze gestalten. Denn wir haben ein ganzes Autorinnen- und Autorenteam hinter dieser Ausbildung und machen das nicht alleine. Und so kann da jeder auf seine Kosten kommen. Wenn ich dann die Ausbildung durchlaufen habe, dann habe ich immer die Möglichkeit, an den Coach Connect Abenden teilzunehmen. Die sind auch offen für jedermann, aber halt eben in diesem Format dann auch erstmal eine Weile kostenfrei, 6 Monate pro Ausbildung, die ich durchlaufe. Da kriegen wir dann zum Beispiel Input zu, wie läuft eine ADHS-Diagnostik ab, also was wird da so getestet, was wird da so wirklich in die Waagschale geworfen. Oder auch mit Coaching Card haben wir demnächst nochmal einen Coach Connect Abend. Genau, das sind so diese drei großen Formate rund um die Ausbildung.
Also das ist
Jetzt
weniger allgemeine, sondern spezifischer auf das Thema
Neurodivergenz.
Neurodivergenz Coaching quasi. Also die Coach
Genau,
Connect Abend
genau,
wirklich
genau.
spezifischer darauf. Ja.
Genau, und das heißt, das sind erstmal so unsere Coaching-Formate. Dann kann man uns natürlich auch so für Schulen buchen, dass wir kommen und schauen, was ist der Schmerz. Aber da würden wir jetzt auch keine Tipps und Tricks, also ich würde jetzt nie mit einem Werkzeugkoffer da hinkommen und sagen, mach das so, dann klappt das, sondern wir müssten immer eine Bestandsaufnahme machen, was ist denn da? Wir müssten Schülerinnen und Schüler hören, neurodivergente Lehrkräfte müssen gehört werden. Und dann kann man daran schauen, was gebraucht wird und wie wir vorgehen. Natürlich ein allgemeiner Input, den kann man immer geben, aber was dann tatsächlich da ist, das ist eine Arbeit für, oder was dann rauskommt, ist eine Arbeit für alle im Gemeinsamen dann. Und dann kann man es natürlich auch noch für Unternehmen buchen oder für Behörden und dergleichen, dass man sagen kann, so, wir wollen jetzt hier bei uns auch neurodivergenzsensibler arbeiten. Kommt doch bitte mal vorbei und erarbeitet das mit uns. Das sind so
Genau.
die Punkte, wo man uns für buchen kann. Das
Weil
heißt
man ja,
einmal die Ausbildung und alles, was damit zusammenhängt, ne, so zum Schnuppern sind die Coffee
genau.
Calls immer ganz gut oder die Coach Connect Abende. Dann im Bereich Bildung und dann im Bereich Unternehmen oder Behörden. Bei Bildung fällt natürlich auch Hochschule drunter.
Genau.
Kindergarten könnte ich mir auch vorstellen, hatten wir auch schon, aber ist tatsächlich da noch nicht so
Ja.
ausgeweitet, dass die
Genau.
Kindergärten uns dafür anfragen.
Und man darf nicht vergessen, dass 20% der Allgemeinbevölkerung in irgendeiner Weise neurodivergent sind. Das sind so grob die Zahlen, also da gibt es unterschiedliche Studienlage zu, wie viel Prozent das sind. Aber es sind auf jeden Fall nicht wenige. Und das heißt, die Leute sind ja irgendwo. Und nur weil
Ja.
sie es nicht wissen, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt. Also sie gibt es in den Unternehmen, und wenn ich mir das angucke, dass, sag ich mal, wenn ich von der Zahl 20%, also jeder Fünfte, ausgehe, dann ist es eine große Zahl von Leuten, die in Unternehmen, in Hochschulen sitzen, die in irgendeiner Weise über irgendeine Neurodivergenz, man muss sagen, verfügen, weil das ja nicht immer nur nachteilig ist.
Auf
Gerade in
gar
der
keinen Fall.
Arbeitswelt ist es tatsächlich, kann es durchaus ein Vorteil sein, in der sich schnell ändernden Welt. Es ist durchaus ja vorteilhaft, nicht immer das Gleiche zu machen, sondern kreativ zu sein und schnell einfach was Neues zu machen. Also das kann ein super Pluspunkt für Unternehmen sein. Und die Leute sind ja irgendwo, aber die müssen das wissen, und die Führungskräfte müssen ja auch ein bisschen darauf trainiert werden, sage ich mal. Genauso wie Lehrkräfte in der Schule
Ja.
darauf trainiert werden müssen, das zu erkennen und nicht grundsätzlich abzulehnen, sondern zu wissen, wie gehe ich damit um. Und das ist also ja die Schiene, die wir machen wollen.
Genau, und wenn es natürlich in den Einzelfall geht, dann beraten wir natürlich und coachen wir auch Familien und Einzelpersonen. Aber das ist jetzt eher, sage ich mal, das fragen die Leute dann direkt bei uns an. Das ist jetzt kein Angebot, wo wir jetzt sagen, so Leute, los
Jawohl.
geht's. Das ergibt sich dann meistens. Also, dass man zum Beispiel lernt, dass Kinder mit Neurodivergenz häufig noch, ich nenne das immer gern, ein Jahr dazwischen brauchen. Also, um sich zu orientieren. Das heißt, wir haben die Schule fertig und jetzt soll es in die große, weite Welt gehen. Moment, da fehlt mir doch der Blick für, ne? Da ist man dann doch auch vielleicht so mit drin. Und genau, das ist das eine. Und auch bei den Neurodivergenten im Arbeitsbereich ist es ja häufig so, dass sie auch oftmals ihre Jobs verlieren, weil die Leute nicht wissen, dass sie zum Beispiel eine längere Einarbeitsphase brauchen. Das heißt, die Kurve bei der Einarbeitung geht nicht wie bei einem neurotypischen Menschen, wie viel Grad sind das, wenn ich so mache, nach oben, sondern die braucht einfach viel länger. Und man könnte natürlich vorher sagen, hören Sie, ich glaube, ich brauche eine längere Probezeit, können wir das vereinbaren? So, aber dafür muss man selber wissen, dass man diese Bedarfe hat. Das ist zum Beispiel ein Punkt und auch, dass man da dann sehen würde, dass eine längere Schuleingangsphase für Neurodivergente zum Beispiel ein super Pluspunkt wäre.
Jetzt würde mich nochmal interessieren, ihr habt eben schon, oder du hast eben gesagt, du bist selber diagnostiziert mit ADHS.
Ja.
Kennt euch schon sehr, sehr lange und habt dann irgendwann so beschlossen, wir machen das jetzt. Aber gab es bei euch beiden, oder welche Erfahrung gab es bei euch beiden, die dazu geführt hat, zu sagen, wir gründen jetzt dieses Unternehmen und wollen was verändern?
Ist das eine Schlüsselerfahrung? Eigentlich nicht, sondern wir
Das
haben
war bei dir auf
uns,
der Couch.
das war bei mir auf der Couch, und wir haben überlegt, muss doch irgendeiner was machen, das kann ja nicht sein. Also es
Genau.
gab, glaube ich, kein so ein distinktes Schlüsselelement, sondern
Es war ja auch eine Entwicklung, weil wir
es
hatten
war
ja
eine
zuerst was
Entwicklung,
ganz anderes vor
ja.
und haben dann aber gemerkt, nee, wir landen immer wieder bei Neurodivergenz und wollten das dann auch wirklich in die Welt hinaustragen. Und dann haben wir auch die ganzen Kooperationspartnerinnen und Partner getroffen, die auch über diesen Bereich sprechen wollten. Und so ist es dann gekommen, dass wir gesagt haben, ey, wisst ihr was? Wir sind jetzt wie so ein kleines Netzwerk inzwischen eigentlich, ne? Und auch, die sind auch untereinander alle so vernetzt. Das heißt, es läuft gar nicht immer alles über uns. Und einfach diese Sichtbarkeit zu schaffen, das war für uns so das Wichtige. Und da haben wir dann auch gesagt, dass das Unternehmen gab es schon. Und wir sind dann auf Neurodivergenz gegangen. Das heißt, zuerst war da los, eigentlich gedacht als Lernplattform. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, nee, wir wollen ein Thema und das ist Neurodivergenz.
Jetzt habe ich gelesen, du bist auch systemische Beraterin und
Ja.
Emotionscoach. Was macht ihr noch neben diesem Beruf?
Oh, was machen wir nicht?
Sehr viele Dinge.
Kein ADHS hat nur einen Job. Also, nee, tatsächlich, was machen wir noch daneben? Los ist schon so unser Hauptanteil geworden inzwischen, das muss man sagen. Wir haben natürlich beide noch diesen Anteil, dass Ben an der Uni doziert oder dass ich in der Schule bin. Das ist ganz klar. Aber ansonsten ist los unser Baby, was wir da jetzt in die Welt hinaustragen wollen, wo wir sagen, das muss jetzt einfach auch in die Welt und die Leute sollen erfahren, welche Vorteile Neurodivergenz mit sich bringt, wenn man es weiß und wenn man damit umzugehen weiß.
Wenn ich mit euch Kontakt aufnehmen will, wo finde ich euch?
Lernen-ohne-schmerz.de
Schön.
oder an Benjamin at lernen-schmerz lernen-ohne-schmerz.de oder Annika respektive da vor dem at schreiben und dann kannst du uns direkt schreiben.
Wenn man sich aber vertippt und die Namen falsch schreibt, landet man immer bei Benjamin. Macht euch keine Sorgen.
Genau, alles kein Problem.
Haben wir mit eingebaut, denn wir arbeiten ja auch viel mit neurodivergenten Menschen und die vertippen sich schon mal schnell.
Ja, du
Also
hast ja
ich
auch
nämlich zum
deinen
Beispiel.
Namen schon falsch geschrieben, letztens irgendwo.
Ich auch, ja?
Ja, du hast doch letztens irgendwie Annika irgendwie in mehreren Fällen mit einem N geschrieben oder so, in der
Nein.
Art, oder irgendwie
Nein.
verbrannt oder
Ich
sowas.
habe ein Z in meinem Nachnamen vergessen, genau.
Ja, oder so, ja. Also, genau. Also, wir sind auf alles vorbereitet, kein Problem.
Sehr gut.
Ja.
Okay, dann danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Wir danken
Und
auch.
jetzt noch die letzte Frage. Gibt es noch etwas, was ich vergessen habe, was ihr noch unbedingt loswerden wollt, was noch wichtig erscheint?
Also, wenn ihr mögt, ladet euch gerne das Fenster der Toleranz runter. Das schicke ich dir gerne nochmal für die Shownotes. Und dann hoffen wir, dass wir uns ganz bald sehen.
So ist es.
Schön. Danke euch.
Danke dir.
Wir
Danke
danken
für die
dir.
Einladung.
Ja, gerne.